hörst Pissy, den Podcast des Missy Magazin. Für Pissy sprechen wir mit spannenden Gästinnen über alles, was uns in Pop, Politik und Feminismus bewegt. In jeder Folge mit einem neuen Schwerpunkt.
Herzlich willkommen zum Pissy-Podcast. In dieser Pissy-Folge sprechen Nele und ich aus dem Missy-Team über Bisexualität. Wir erzählen euch, warum wir uns bi nennen oder auch nicht und schauen auf unsere liebste Repräsentation in Serien und erklären euch, warum es davon immer noch viel zu wenig gibt. Ist die Musikszene der On-Screen-Welt da vielleicht ein bisschen voraus? Außerdem fragen wir uns, sind wir jetzt bi oder queer? Und wir sprechen darüber, warum wir es auch kritisch sehen müssen, wenn das Letzte als edgy-Synonym für bisexuell gesehen wird. Also, los geht's. Ich bin Maike, ich nutze sie, keine oder geschlechtsneutrale Pronomen. Ich bin frisch fertig mit meinem Bachelor, in dem ich Kulturwissenschaften und Politikwissenschaften mit queerfeministischem Blick studiert habe. Und ich bin über die Chefredaktion unserer Studierendenzeitung zum Journalismus gekommen.
Und ich bin Nele, meine Pronomen sind sie, ihr und ich bin noch ein paar Semester von meinem Bachelor entfernt. Ich studiere gerade noch Journalistik. Außerdem arbeite ich für Lokalzeitungen und setze mich queerfeministisch für die Kulturszene in Hannover ein. Wir haben es ja eben schon angeschnitten, wir labeln uns als bi. Und mich würde interessieren, wann du damit angefangen hast, dieses Label zu benutzen.
Ich glaube, bei mir gibt es da nicht wie bei vielen Menschen so einen Moment, wo ich das entdeckt habe. Aber wenn ich zurückgucke, macht es irgendwie sehr viel Sinn für mich, weil ich erinnere mich noch, dass ich mal eine Zeit lang sehr verwirrt war, dass meine Mutter Freundin hatte, die lesbisch oder hetero waren, weil ich immer dachte, man ist einfach hetero, wenn man in einer hetero Beziehung ist und man ist halt lesbisch, wenn man in einer lesbischen Beziehung ist oder schwul, wenn man in einer schwulen Beziehung ist.
Also kein Dauerzustand, sondern immer wechselnd, wie man halt gerade mit Leuten zusammen ist.
Genau, ich habe nicht gecheckt, dass es so eine Identitätskategorie ist, wo man sich so einsortiert, sondern ich dachte, das wäre halt je nachdem, wen man halt gerade datet. Ich glaube, da habe ich einfach angenommen, dass alle Menschen sich zu allen Geschlechtern hingezogen fühlen. Genau, aber ich hatte dann einmal diesen klassischen Moment, dass ich mich in meine beste Freundin verliebt habe in der Schule. Und dann war es irgendwie klar, dass ich auf jeden Fall nicht hetero bin, sondern irgendwie auf mehr Geschlechter stehe.
Und den Begriff, bist du dann auf den gekommen?
Das weiß ich gar nicht mehr. Irgendwie war der einfach irgendwann mal da. Ich schätze, das Internet hat da geholfen.
Weil ich kann mich da noch richtig gut dran erinnern. Bei mir war es definitiv das Internet. Also ja. Ich habe wirklich gegoogelt. Und Auslöser war das Coming-out von einer YouTuberin. Mhm. Kennst du noch Melina Sophie? Ja, 2015 war das. Die hatte ein Coming-out als lesbisch und es war erstaunlich dramatisch. Also es war richtig bewegend und sie hat geweint und es hat richtig Welle gemacht.
In dem Video.
In dem Video. Und da war mir klar, Labels sind ein Ding. Mhm. Davor habe ich auch nicht so seinen Labels gedacht. Ich war 14. Und dass ich so Frauen auch gut finde, wusste ich auch schon immer. Also ich habe damals schon bei Pretty Little Liars oder schon bei den wilden Hühnern, immer wenn es irgendwie so lesbische Interaktionen gab, wenn ich das mit Friends geguckt habe, habe ich immer noch mal heimlich zurückgespult an den Teil, wo es so einen Kuss in der Fotobox oder so gab und das so heimlich noch mal angehört.
Das haben so viele Leute gemacht,
ja,
glaube ich.
Voll. Ja, voll. Weil ich hatte das gar nicht so wie du in deinem Umfeld, dass irgendwie meine Eltern so queere Friends hätten oder ich selber. Das war wirklich so aus dem Internet das, was ich gesehen habe. Und dann als Melina Sophie sich gelabelt hat, dachte ich mir, oh ja, Labels scheinen wichtig zu sein, jetzt muss ich auch eins finden. Mhm. Eigentlich voll schade.
Aber sie hat sich jetzt als lesbisch geoutet, hast du gesagt? Mhm,
genau.
Wie bist du dann zu deinem Label als bi gekommen?
Auch Google, ich habe so Tests gemacht.
Die Tests.
Typisch, oder? Aber genau, da ging es bei mir los mit Labels und dann wirklich ein Coming-out von Menschen zu haben, habe ich mich lange tatsächlich nicht getraut. Und Grund dafür war so ein Bisexual-Klischee. Mhm. Und wir sind ja bei unserer Recherche auf ziemlich viele Klischees gestoßen.
Oh ja.
Deswegen haben wir ja ein paar mitgebracht. Die liegen gerade verdeckt auf so kleinen Zettelchen vor uns. Und wir dachten, wir ziehen die mal und machen eine Live-Reaktion. Und schauen auch so ein bisschen, woher kommen diese Klischees eigentlich. Möchtest du anfangen?
Ich kann gerne anfangen. Ich ziehe mal hier den Zettel Nummer 1. Da steht drauf: Bisexuelle haben viel Sex mit verschiedenen Menschen und sind untreu. Das ist ein ganz entspannter Start hier. Also ich kann nicht denyen, dass ich mich zu vielen Leuten hingezogen fühle. Aber ich würde niemals sagen, dass mich das dazu bringt, weniger treu zu meinen PartnerInnen zu sein.
100%. Ich verstehe nicht ganz, woher es kommt, aber wir haben ja so rausgearbeitet, dass diese Hypersexualisierung von bisexuellen Menschen schon so ein Ding ist. Und ich finde, das steckt da auch hinter, dass man so hypersexualisiert wird und dann halt damit einhergeht, dass man auch die ganze Zeit was mit Menschen haben muss.
Ja, weil man, nur weil man sich zu mehr Geschlechtern hingezogen fühlt, denken auch Menschen, man hat direkt mehr Sex oder mehr PartnerInnen.
Mehr ist
was
einfach
ja überhaupt
mehr.
Nicht. Das muss ja nicht so sein, nur weil man sich zu mehr Leuten hingezogen fühlt, heißt es das nicht, dass man diese Anziehung auch auslebt und darauf irgendwie
ja.
Handlungen folgen lässt. Und dass man deswegen auch unehrlich ist zu anderen Partnern.
Ja, dieser Aspekt von Unehrlichkeit wird uns auch später nochmal bei der Repräsentation durch Filme und Serien begleiten. Da gehen wir nochmal mehr darauf ein. Ich ziehe die nächste Karte. Bisexuelle können nicht monogam leben.
Ähnliches Thema.
Ähnliche Ecke, oder?
Ja.
Wobei ich sagen muss, ich habe das mit dem monogamen Leben noch gar nicht ausprobiert.
Passt du dann super ins Stigma rein?
Also ich kann es mir in meiner Zukunft bestimmt irgendwann vorstellen. Ja, es ärgert mich gerade ein bisschen, dass ich da schon so ein bisschen dem Klischee entspreche.
Ja, ich kann es verstehen. Ich bin auch groß pro Polyamorie, aber ich finde, das muss nicht so sein. Ich merke, dass es mir sehr viel Freude gibt. Da erzähle ich auch nochmal mehr drüber später. Aber ich glaube nicht, dass das so sein muss. Für mich passt es gerade.
Ja, ich kenne natürlich auch Menschen, die bisexuell sind und sehr, sehr happy monogam leben.
Auf jeden.
Ich glaube, es kommt aus derselben Ecke von, wenn man schon auf verschiedene Geschlechter steht, müsse man es ja auch ausleben. Und das passt ja auch wieder dazu, wie du als Teenagerin, dass so sexuelle Orientierung sich gerade im Datingverhalten so sichtbar macht. Und ich sehe, woher es kommt.
Ja, aber definitiv nicht wahr. Menschen können auch monogam sein. So, jetzt habe ich hier nächste Karte. Bisexualität als Aufmerksamkeitsmasche.
Das ist ja mein Thema, ne? Darum habe ich mich lange nicht geoutet, weil ich dachte, ich habe das so von draußen reinbekommen. Ich dachte wirklich, dass ich das nur mache, weil ich nicht spannend genug bin, wenn ich einfach hetero bin. Also ich habe das wirklich ganz doll auch in der Schule mitbekommen. Da gab es schon Leute, die sich zu irgendwas geoutet haben. Mhm. Und witzigerweise war das erste immer so, ach, sie will nur Aufmerksamkeit. Vor allem bei so Bisexualität. Also es gab ein paar, die vor mir das schon so gesagt hatten oder mal irgendwie dann so mit 15, 16 auf einer Party was mit einer anderen Frau hatten, obwohl sie halt nicht einen Freund hatten oder so. Mhm. Und da war der erste Kommentar immer, das hat sie nur gemacht, weil sie gerade nicht genug Aufmerksamkeit bekommt. Und ach, ich wollte krass. Auf gar keinen Fall diese Aufmerksamkeitsperson werden.
Also hast du das selber quasi gar nicht ernst genommen, dass du dich nicht nur zu Männern hingezogen fühlst?
Ja, zum einen hat es lange gedauert, das dann ernst zu nehmen, weil ich das so internalisiert hatte, dass ich dachte, vielleicht ist es wirklich nur, weil ich gerade nicht genug Aufmerksamkeit kriege. Und es dann anderen zu sagen, wirklich, dieses Aufmerksamkeitsding hat mich wirklich davon abgehalten. Und das ist spannend, weil ich habe noch nie gehört, dass jemand einer Person sagt, die sagt, ich bin jetzt lesbisch, als Reaktion kommt, du bist doch nur lesbisch für die Aufmerksamkeit.
Ja, voll. Das wird irgendwie dann doch bisexuellen Dolle gesagt. Ja. Bei mir hat es gar keine Rolle gespielt. Also nicht, dass ich wüsste.
Auf zur nächsten Karte.
Das ist, glaube ich, eins der sehr präsentesten Klischees. Bisexuelle wollen einen Dreier. Und ich finde, das nervt mich einfach nur, weil auch auf Dating-Apps immer zu sehen, heterosexuelle Paare zu sehen, die irgendwelche bisexuellen Frauen zu suchen, nervt einfach ein bisschen. Und ich will nicht sagen, dass ich jetzt krass abgeneigt wäre gegen Dreier, aber das ist auf jeden Fall nicht, warum ich bisexuell bin.
Nee, und ich habe auch das Gefühl, die Aussage, Bisexuelle wollen einen Dreier, ist falsch. Ich habe das Gefühl, Männer wollen einen Dreier mit bisexuellen Frauen. Seien wir ehrlich. Ich hatte noch nie ein Date mit einer nicht-binären Person oder mit einer Frau und hab dann gesagt, ich bin bi und dann kam zurück, hast du Bock auf einen Dreier? Da kommt er zurück, oh, ich habe keinen Bock, Baby Queers zu daten oder so. Oder jetzt auch dieser neue Trend, wo im Internet ganz viele Frauen einfach irgendwie deutlich machen, dass sie nicht so Bock haben, was mit bisexuellen anderen Frauen zu haben. Und wirklich für mich ist das so ein Ding von, ich sag einem Mann, ich bin bi und trust me, innerhalb der nächsten Stunden oder Dates, auf egal was für eine Art, it's gonna happen. Ja,
krass. Ich hatte das auch krass, als ich mir so bewusst geworden bin, dass ich bi bin. Da ging irgendwie mal so das Gerücht rum an der Schule, dass ich lesbisch sei oder in meiner Klasse. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Leute das wirklich geglaubt haben. Und ich hatte ganz dolle Angst davor, weil ich wollte ja auch noch für die Männer und die Jungs damals attraktiv sein. Genau, und finde das auch krass, so dieses mal so das Gefühl, trotzdem den Male Gaze gefallen zu wollen, ist auf jeden Fall auch ein tolles Thema.
100%. Also dieses Klischee kommt meiner Meinung nach ganz doll aus so einer männlichen Perspektive.
Ja, voll.
Ja, weiter geht's. Bestes Switch Game.
I mean, I take the compliment.
Ja, ey, baut natürlich ein bisschen Pressure auf, aber das ist doch mal ein schönes Klischee, das spricht halt nicht mal für uns.
Ja, aber ich glaube, wir haben auch schon ein bisschen drüber geredet, ob wir vielleicht nicht einfach die wahren Pillow Princesses sind,
ja,
die bisexuellen
100%. Suffix. Aber da ist ja auch jede Person anders. Wir sind ja eine sehr dynamische Gruppe voller verschiedener Individuen.
Auf jeden.
Aber ich finde schön, dass sich da auch so ein positives Klischee durchgesetzt hat.
Ja, Switches sind schon gut. Braucht man. Nächstes Klischee. Bisexuelle können sich nicht für oder gegen etwas entscheiden. Ah, oh, das hatte ich, als ich jung war, ganz dolle, dass ich mich nicht entscheiden konnte.
Aber glaubst du wirklich, das hat was mit deiner Sexualität zu tun?
Never ever.
Also, ich kann mich ja auch nicht entscheiden. Ich glaube, bei mir hat es eher was mit dem Sternzeichen zu tun. Ja, aber es kommt ja aus genau derselben Ecke wie jetzt auch das mit dem Fremdgehen. Wenn man auf mehrere Dinge steht, muss man es ja auch alles ausleben. Und wie könnte man sich da hier auf irgendwas festlegen?
Und das, man muss sich ja nicht festlegen, man legt sich ja fest auf die Bisexualität. Man muss sich nicht für ein Geschlecht entscheiden. Ich habe das Gefühl, für die Gesellschaft ist es immer noch so krass unbegreiflich, dass Menschen auf mehr als ein Geschlecht stehen und sich nicht eine sexuelle Orientierung auf ein Geschlecht festlegen, dass einfach Menschen denken, oh, das kann nur eine Phase sein, das kann nur eine Entscheidungsschwäche sein, was ich also voll schade finde. Ja. Da sieht man einfach, wie doll es unsichtbar gemacht wird.
100%, aber ich finde es schön, weil das führst du ja später auch nochmal aus, wie da so Bisexualität auf verschiedenen Ebenen gegen gesellschaftliche Normen einfach gegen angeht, was die Sache nicht leichter macht, um es zu begreifen.
Da gucken wir gleich später nochmal intensiver drauf.
Nächste Karte. Hochgekrempelte Hosen und Takt in T-Shirts. Ich finde es schön, dass da auch so ein Style-Klischee mit drin ist, weil ich finde es manchmal noch schwierig, Menschen zu erkennen, ob sie jetzt bisexuell sind. Ich finde, wir haben nicht so diese Codes, wie jetzt zum Beispiel Lesben mit ihren Karabinerhaken.
Ja.
Wir haben nicht so die Codes, an denen wir uns erkennen können. Und ich glaube aber, diese hochgekrempelten Hosen ist schon ein paar Jährchen her.
Das war mal so ein Ding, ja. Ja, ich habe das auf jeden Fall auch sehr embraced. Aber ich wusste nicht, dass das ein Ding ist. Aber ich habe es gemacht. Es war ein Ding bei mir. Bisexualität ist nur eine Phase. Wir haben es jetzt oft genug gesagt.
Wir haben es oft genug gesagt, ja. Brauchen wir nicht mehr viel zu sagen. Das ist nicht so. Aber kommt aus genau derselben Ecke. Immer wieder dieselben Vorteile, die ineinander reingreifen.
Wir würden hier nicht out and proud sitzen, wenn es eine Phase wäre.
Ja, wobei mir tatsächlich das sogar mal von einer älteren bisexuellen Person gesagt wurde. Bevor ich mich getraut habe zu outen, hatte ich mich so einer Person geöffnet. So ein bisexueller Mann, der da auch offen drüber geredet hatte. Und ich war voll jung und bin so zu ihm hin und war so, hey, ich muss dir was erzählen. Hab voll geweint. Ich glaube, ich bin vielleicht auch bisexuell. Und er guckt mich an und er sagt einfach, ach, das kann auch wieder vorbeigehen. Das kann auch nur eine Phase sein.
Oh nein.
Das war so schlimm.
Oh, ich denke, er wollte dich nur trösten und irgendwie so sein, hey, mach dir keinen Kopf, es wird sich irgendwie fügen. Aber ich glaube, genau einer bisexuellen Person genau das Klischee an den Kopf zu schmettern,
ja, es war ist ein
bisschen viel gezündet.
Ich sehe auch jetzt rückblickend, dass man so eine weinende Teenagerin erstmal beruhigen will.
Ja.
Aber die Lösung war nicht, vielleicht geht's wieder weg.
Oh mein Gott, auf jeden Fall.
Also, wir haben noch eine Karte über und zwar steht hier, Bisexuelle denken nur in binären Geschlechterstrukturen. Und da hast du ja ein bisschen Recherche zu gemacht. Stimmt das, Maike?
Ich habe das Gefühl, dass da sich im Internet gerade sehr, sehr viel drum gestritten wird, ob man sich noch bi nennen kann, weil das ja transfeindlich wäre oder nicht binäre Personen ausschließt. Und ich finde es dafür mal ganz spannend, sich anzugucken, woher bisexuell eigentlich kommt, was es eigentlich heißt, wenn man das mal ein bisschen sich historisch anguckt und einfach generell mal ein bisschen tiefer reingeht. Und zwar, ich fand es richtig spannend, wo das herkommt. Es kommt nicht daher, dass es als Begriff für eine sexuelle Orientierung benutzt wurde, sondern früher, im 19. Jahrhundert, wurde der Begriff für Menschen verwendet, die wir heute Inter nennen würden.
Ach, krass.
Also Menschen, deren Körper nicht in das binäre Geschlechtersystem passen, die zum Beispiel Eierstöcke und Hoden haben. Und es ist einfach sehr weit weg von dem, wie wir es heute benutzen. Und erst seit dem 20. Jahrhundert wird der Begriff von SexualforscherInnen für Sexualität benutzt. Also noch gar nicht so lange eigentlich. Aber es ist spannend, insgesamt ist der Begriff älter als homo- oder heterosexuell. Ich finde es einfach nur ganz interessant, sich mal so ein bisschen die Geschichte anzuschauen, was man vielleicht gar nicht denken würde. Genau, damals im 20. Jahrhundert ging man aber davon aus, dass Bisexualität eine Entwicklungsstufe ist und dass sich sexuelle Orientierung mit dem Erwachsenenwerden dann auf ein Geschlecht ausdifferenziert. Das hat der Sexualforscher Havelock Ellis geglaubt, aber auch Freud zum Beispiel. Und es wurde eben bei nicht als eigene Identität oder Kategorie irgendwie beschrieben, sondern es war immer nur so ein vorübergehender State, den Menschen irgendwann, aus dem Menschen rauswachsen.
Eine Phase, Schatz. Es war eine Phase.
Nur eine Phase. Genau, aber heute ist es auch nicht so einfach, Bisexualität zu definieren, weil es ist unklar, was man damit meint, ob es Handlungen bedeutet, also ob man mal mit Männern, mal mit Frauen, mal mit nicht-binären Personen schläft oder ob man sich zu verschiedenen Geschlechtern angezogen fühlt. Aber es wird oft als Identitätskategorie benutzt und darüber wollen wir heute auch sprechen.
Genau. Um das nochmal aus dem Raum zu schaffen, natürlich bi, man denkt an zwei Geschlechterkategorien, aber der Begriff bedeutet streng genommen einfach nur, dass man sich zu mehr als einem Geschlecht hingezogen fühlt. Also fallen auch alle anderen Geschlechtsidentitäten unter dem Begriff bisexuell.
Deswegen spricht man auch von Bi-Plus-Sexualität, um nicht-binäre Menschen mit einzuschließen. Aber es geht eigentlich einfach nur um Menschen, die auf mehr als ein Geschlecht stehen.
Und trotzdem fliegen auch noch Begriffe wie Pan und Omni so ein bisschen in Bezug auf Bisexualität herum. Ich habe mich auch lange Pan genannt, weil ich dann mit einer nicht-binären Person war und dachte, ungebildet wie ich war, oh nein, dann kann ich jetzt ja gar nicht bisexuell sein. Wir haben es nochmal aufgeschlüsselt Pan bedeutet, dass eine Person sich explizit zu Eigenschaften von anderen Menschen hingezogen fühlt, also nicht zum Geschlecht, und dass da quasi trennt, das Sein und das Geschlechtsein. Und Omni bedeutet auch, dass man sich zu mehreren Geschlechtern hingezogen fühlt, aber mit Präferenzen.
Und ich meine, im Endeffekt benutzt jeder sein Label, so wie er, sie, they möchte. Ich glaube, dass Menschen benutzen das, wie sie das, wie es für sie gut passt und wie es für sie ihre Erlebnisse gut einordnet. Wenn du dich damals Pan genannt hast und jetzt Bi nennst oder wie auch immer du dich nennst, ist das ja auch voll okay.
Voll, und Label haben ja auch ihre Grenzen, also wie wir lieben und begehren. Ich glaube, das eins zu sortieren in Kästen hat immer nur ein gewisses Maß und irgendwo reichen diese Kästen dann nicht mehr.
Preach, girl.
Thank you. Später reden wir noch über den Begriff queer.
Genau. Ich fand es mega spannend, für die Recherche zu entdecken, dass Menschen unter dem Bi-Oberbegriff, also Bi, Pan, Omni, die größte queere Gruppe in Deutschland sind. Laut einer Umfrage von Ipsos aus dem Jahr 2023 identifizieren sich 9% der Menschen in Deutschland als LGBT, was ich erstaunlich wenig fand.
Ja, das stimmt.
Und 4% als bisexuell.
Also die Hälfte.
Genau. Fast die Hälfte aller LGBT-Personen bezeichnet sich als bi, und in der Gen Z, also in unserer Generation, ist das laut YouGov-Umfrage von 2021 noch krasser. Da identifizieren sich 18% als LGBT, also we're gayer now, und 12%, also 66% von diesen 18%, identifizieren sich unter dem Oberbegriff bi, also mit Pan und Omni.
Mehr als die Hälfte.
Das ist schon sehr viel, deswegen... Hallo an alle Bi-Babes da draußen.
Das war mir auch ganz schön viele. Bewusst. Ich hätte das nicht gedacht. Vielleicht sind wir aber auch nicht die lautesten in der Szene. Vielleicht aber auch zu
Recht. Darüber reden wir, glaube ich, jetzt auch noch so ein bisschen, warum das vielleicht überraschend ist. Warum man das nicht so weiß.
Sich als Bi zu definieren oder als Pan oder Omni, hattest du eben schon gesagt, dass man immer nicht so ganz weiß, woran man das festmacht, an Handlungen, an Gedanken, an Erfahrungen. Und wir sind auf die Kinsey-Skala gestoßen. Die gab es schon 1948, und da hat Alfred Charles Kinsey eine Skala entwickelt, die Sexualität ein bisschen mehr als Spektrum wahrnimmt und nicht so schwarz-weiß gezeichnet sieht. Und dort gibt es Punkte von 0 bis 6. 0 ist hetero, 6 ist homo, es gibt aber auch ein X für Menschen, die zum Beispiel asexuell sind. Und in dieser Skala kann man so ein bisschen mit sich selbst einchecken. Und in die Definition, wie hoch man sich rankt, zählen in dieser Skala nicht nur die Handlungen, die man mit anderen Menschen hatte, sondern auch Fantasien. Da zählt auch, worauf hat man Lust mit rein. Da zählen auch Crushes mit rein. Das heißt, da finde ich richtig schön, wenn jetzt zum Beispiel ein bisexueller Mann seit 20 Jahren mit seiner Ehefrau verheiratet ist, ja, und aber super intensiv schon seit Jahren jetzt zum Beispiel von Männern oder von nicht-binären Menschen träumt, dass auch seine Träume oder seine Sehnsüchte da mit anerkannt werden.
Ja, voll. Und auch, dass ich glaube, ich recht wenige Menschen 100% homo und 100% hetero sind, sondern einfach viele Menschen sich auf irgendeinem Spektrum dazwischen befinden. Genau, was nicht heißt, dass sie das ausleben müssen. Also, dass die Sexualität von Menschen sehr vielseitig sein kann und sehr unterschiedlich aussehen kann. Also ich habe das Gefühl, das ist auch nochmal eine Sache, über die wir auch schon viel gesprochen haben in der Vorbereitung, dass bisexuelle Personen einfach auch sehr, sehr verschiedene Menschen sind. Die können alle Geschlechtsidentitäten haben, können alle verschiedene Dating-Erfahrungen haben und fallen dann alle unter diesen Bi-Umbrella, unter diesen Überbegriff. Und ich habe das Gefühl, diese Diversität kriegt man so wenig zu Gesicht, wenn man überhaupt zu Gesicht bekommt, dass Menschen in Medien zum Beispiel repräsentiert werden. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine der ersten Mal, dass ich irgendwie bisexuelle Handlungen oder Charaktere auf dem Screen gesehen habe, also in irgendeiner Serie oder einem Film. Da habe ich im Flugzeug richtig random. Da saß ich hinter einer Person und habe dann Black Swan mitgeguckt. Ich war viel zu jung dafür. Aber was hängen geblieben ist, ist, dass die Protagonistin bisexuelles Interesse hat. Also sie hat Interesse an dem Direktor von ihrer Ballettkompanie, oder der verführt sie auch so. Und sie hat aber auch eine Fantasie, mit der Tänzerin und Rivalin Lilly zu schlafen, also der anderen Tänzerin. Und die Protagonistin Nina ist aber sehr, also hat eine psychische Krise, wird sehr, sehr böse dargestellt. Das ist alles voll die negative Darstellung, besonders dieses lesbische Encounter zwischen den beiden, also dieses sapphische Encounter. Und ich habe das Gefühl, dass immer bisexuelle Personen als total troubled dargestellt werden und es als immer irgendwie eine Krise ist und es ist immer irgendwie sehr dämonisiert und sehr böse.
Es gibt einen kompletten Trope dazu, also eine Erzählart, die man in Filmen, Fernsehen, Serien viel sieht. Und zwar ist das der Trope des depraved bisexuals oder demonic bisexuals, also auf Deutsch der verdorbene oder teuflische bisexuelle Charakter.
Boah.
Ja, und das sind dann natürlich auch nicht die Hauptrollen, sondern oft Nebencharaktere, also vor allem AntagonistInnen. Wie zum Beispiel Harley Quinn, die ja auch eine komplette Psychopathin ist.
Und auch ein bisschen iconic, aber ja.
Ja, total. Wir lieben Harley Quinn. Aber trotzdem, Charaktere wie sie oder auch in Skyfall bei James Bond gibt es so einen bisexuellen Bösewicht. Das ist ein bisexueller Mann. Und denen wird dann so nachgesagt, dass sie, also viel geht's einher mit Soziopathen und Psychopathen so. Das heißt, heißt, da ist schon wieder so ein direkter Link zu, das sind dann nicht nur Menschen, die jetzt bi sind und böse sind, sondern auch immer auf einem Level, dass man es nicht mehr nachempfinden kann, deren Handlungen. Und dass man es nicht mehr nachempfinden kann, warum sie so handeln, wie sie handeln. Und quasi entgegen der Norm oder dem Verständnis von Menschen, die halt jetzt selbst keine Psychopathen oder Soziopathen sind, handeln.
Dass sie so sehr weit weg sind von so einem Gefühl von gut und böse auch einfach, oder?
100%. Und dass es ein nicht ethisches Verhalten ist, fehlende Loyalität. Dann gibt es natürlich auch diesen Basic Trope von Cheating, dass auch dann loyale Menschen, die sei es in einer lesbischen, sei es in einer schwulen, sei es in einer hetero gelesenen Beziehung sind und dann bi sind, sich das andere quasi suchen außerhalb dieser Beziehung. Mhm. Und es kommt oft einher mit Stress und mit halt einer sehr, sehr negativen Erzählung.
Okay.
Und wir haben uns aber, oder ich habe mir zwei Charaktere rausgesucht aus zwei Serien, die Hauptcharaktere sind oder ein bisschen komplexer sind als dieser Trope. Mhm. Und wo ich das Gefühl hatte, da gibt es wenigstens eine gute Repräsentation oder überhaupt Repräsentation.
Weil wie selten ist es, dass sich Charaktere in Filmen als bi outen? Also ich meine zum Beispiel bei Call Me By Your Name, der Main Character, hat auch bisexuelle Beziehungen. Aber ich glaube, viele Leute haben den Film nur als schwule Romanze abgestempelt.
100%. Und auch ich kannte vor allem halt Serien und Filme, wo es dann um Lesben ging oder halt um Schwule. Aber 2025, es gibt ja jetzt zum Glück im Netflix-Universum neue Serien mit einem Anspruch an Repräsentation. Und da fällt uns direkt Sex Education ein. Ja. Sex Education war ja schon auch irgendwie ein großer Hit. Hat dann natürlich auch in Richtung vierte Staffel gut abgebaut. Aber da haben wir gleich
darüber reden wir jetzt nicht.
Wir reden jetzt über Adam Groff. Wir haben bei Sex Education natürlich gleich zwei bisexuelle Charaktere, beziehungsweise Ola, die sich als Pan definiert. Aber ich fand Adam ein bisschen spannender. Für diejenigen, die die Serie nicht geguckt haben, es gibt jetzt einen kleinen Spoiler und eine kleine Zusammenfassung, wer das überhaupt ist. Adam Groff ist der Sohn von dem Schulleiter bei Sex Education. Die Serie spielt ja in einer Schule, das sind alles TeenagerInnen. Und er kommt rein in der ersten Staffel, ist so der typische Bully. Er ist super fies gegenüber Eric, einem schwulen Charakter und sehr, sehr homophobig und einfach auf allen Ebenen so ein richtiges Arschloch. Und man versteht auch seine Handlung nicht. Also es gibt eine Szene, da zeigt er der ganzen Schule seinen Penis, weil er einen gut gemeinten Ratschlag ein bisschen falsch interpretiert hat. Es gibt eine Szene, wo eine Party crasht von seiner Ex-Freundin, eine Schlägerei anzettelt, die Urne ihrer Oma auf den Boden schmeißt.
Oh Gott.
Und überall liegt so die Überreste ihrer Oma rum. Also erste Staffel ist dieser Charakter wirklich noch sehr unverständlich dargestellt. Mhm. Und am Ende von dieser ersten Staffel passiert etwas. Adam Groff und Eric, den er gemobbt hat, fertig gemacht hat, auch für sein Schwulsein, müssen nachsitzen und streiten sich und dann ist es ziemlich gewaltsam. Aber die fangen an so zu rangeln. Mhm. Und irgendwann liegt Eric auf dem Boden und Adam sitzt auf ihm und Eric hat richtig Angst.
Ja.
Und irgendwann aus Angst spuckt er ihm ins Gesicht. Mhm. Und dann hat er noch mehr Angst. Man sieht in seinem Gesicht, oh nein, ich habe gerade den größten Fehler meines Lebens gemacht. Und Adam spuckt zurück und die gucken sich nur so an und Adam ist so, magst du das? Und Eric ist so, nein. Und Adam meint so, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Und dann fangen die einfach an rumzumachen.
Krasse Situation.
Eine ganz unangenehme Szene, sehr gewaltvoll und sehr, ja, einfach unangenehm auch sich anzugucken, wie es zu diesem Kuss kommt, weil man auch am Anfang nicht genau weiß, ob Eric da Lust drauf hat und es wirkt so krass übergriffig.
Ja.
Es entwickelt sich dann zum Glück in eine gute Richtung. Eric hat Bock, dann gibt Adam ihnen einen Blowjob, was halt auch so out of character ist, weil diese sehr schwule Handlung von einem Mann, der sonst so krass homophob irgendwie nach außen wirkte.
Das ist halt dieser krasse Trope auch von, dass alle Männer, die homophob sind, eigentlich schwul sind. Darauf gehen wir jetzt nicht ein, aber ja, voll.
Naja, aber Staffel 2 und 3 machen die da eine schöne Entwicklung durch. Die sind eine Zeit lang zusammen. Es ist sehr troubled bei Adam zu Hause. Sein Vater ist ein richtiges Arschloch. Seine Mutter versucht irgendwie für ihn da zu sein, aber schafft es nicht so richtig. Adam hat nicht so wirklich Friends. Adam ist einfach, ja, eine sehr, sehr tragische, traurige Figur. Mhm. Mhm. Und versucht es aber wirklich mit Eric. Und hat dann auch sein, naja, er hat kein richtiges Coming Out. Er traut sich nicht so richtig, aber er findet dann schnell heraus, dass er bi ist und versucht auch dazu zu stehen, aber es funktioniert nicht so ganz. Also er findet es gut, mit Eric zusammen zu sein in so einem privaten Rahmen. Aber er traut sich noch nicht so mit ihm in schwule Bars. Er ist nicht so bereit, sich so in der Öffentlichkeit mit Eric sehen zu lassen. Hat einfach sehr viel Angst. Mhm. Und dann wird die Beziehung beendet, genau deswegen.
Weil er nicht ready ist, sich zu
outen. Weil er nicht ready ist. Und Eric sagt ihm, ich habe lange dafür gekämpft, der zu sein, der ich bin. Und ich will jetzt fliegen und du lernst gerade erst laufen. Und deswegen funktioniert das nicht.
Ja.
Und das tut schon richtig weh, finde ich.
Die Story an sich oder was meinst du?
ja, die Storyline finde ich schon sehr traurig. Also in der vierten Staffel werden wir so ein bisschen getröstet. Da macht Adam dann nochmal so eine Charakterentwicklung und findet irgendwie so den Ort, an den er hingehört. Das ist so eine Farm. Und dann datet er auch wen Neues und sagt ihr auch, als er sie kennenlernt, ich bin Bi und ich hatte einen Ex-Boyfriend. Als sie denkt, er hätte eine Ex-Freundin, sagt er, ja, ich hatte aber einen Freund. Das ist alles ganz schön. Und er hat dann auch eine lange Umarmung mit seinem Vater. Das ist alles toll. Und der Charakter ist komplex und er entwickelt sich. Und das finden wir super. Aber was bei mir hängen geblieben ist, ist ganz doll, diese bisexuelle Person ist nicht beziehungsfähig und man kann mit dieser Person, so wie sie gerade ist, an diesem Punkt nicht zusammen sein. Mhm. Und das tat schon ein bisschen weh.
Ja.
Und von anderen Charakteren kriegt er auch zu hören, wenn es dann zum Beispiel heißt, willst du mit mir in diese Gay-Bar? Mhm. Und er sagt, will ich nicht. Und dann sagt Eric zu ihm, ach, ist dir das jetzt zu gay?
Ja, das ist auch krass. Das zeigt richtig die Biphobie und die Bifeindlichkeit, die es eben auch in der queeren Community gibt.
Ja, also dort scheint es echt ein Problem zu sein, dass er halt kein schwuler Mann ist. Und ich bin mir sicher, hätte er gesagt, ich bin schwul, wahrscheinlich hätte die Beziehung auch geendet, aber vielleicht hätte Eric so ein bisschen mehr Zeit ihm geben können.
Ich finde es auch krass, wie die beiden sich annähern, ne? Diese Situation, dass das eine gewalttätige Situation ist und dass die Art ist, wie Adam Groff seine queere Seite entdeckt. Das ist schon krass, dass das eine übergriffige Situation ist. Also das ist ja wirklich, das zeigt auch noch ein bisschen, wie dieser bisexuelle Charakter auch so schon dieses Dämonische schon irgendwie hat. Was ich ganz cool finde, ist, dass es in diesem Kontext jetzt, die Beziehung scheitert zwar und Adam kann nicht für Eric so da sein, wie sich Eric das wünscht. Also die Person wird nicht als hypersexuell dargestellt. Es geht nicht ums Unehrlichsein, ums Herumschlafen und deswegen scheitert die Beziehung. Das finde ich, glaube ich, ganz schön an der Darstellung, dass es davon dieser Art von Bisexualität weggeht und es liegt nicht jetzt an sich nicht entscheiden können oder sowas. Vielleicht liegt es auch ein bisschen an Erics internalisierter Bifeindlichkeit, aber eigentlich scheitert die Beziehung ja an was anderem und zwar an einer unterschiedlichen Vision von der Beziehung.
Das stimmt, das ist total schön. Ich glaube auch, ich habe so selbst ein bisschen in mir drin die Angst, dass vielleicht ich nicht so beziehungsfähig bin. Und ich glaube, deswegen hittet das bei mir ganz doll, wenn ich dann sehe, dass andere bisexuelle Menschen eben nicht gemacht sind für diese Art von Beziehungen, die sie gerne hätten.
Mhm.
Und ich finde schön, dass er auch gegen andere Klischees angeht.
Ja.
Da hast du recht. So habe ich da noch nicht drauf geguckt vorher. Die andere Person geht ins andere Extrem, weil auch wenn Adam Groff nicht alles richtig macht, er ist wenigstens komplex und er ist troubled und ich glaube, man kann sich trotzdem in ihm wiederfinden. Gerade wenn man noch ein bisschen jünger ist als wir und ein bisschen unsicherer, ist es gleichzeitig ganz schön, seinen Journey so mitzuerleben. Der andere bisexuelle Charakter hat ähnliche Umstände und zwar ist das Nick Nelson aus Heartstopper. Auch er ist ein Teenager, auch er ist zu Beginn der Serie nicht geoutet. Auch er hat einen Vater, der gar nicht für ihn da ist und einen Bruder, der sehr fies zu ihm ist und auch explizit sehr, sehr queerfeindlich, homophob, bifeindlich, all das. All die schlechten Dinge ist sein Bruder und eine Mutter, die irgendwie versucht, für ihn da zu sein. Und bei Nick Nelson haben wir einen Charakter, der schon fast zu schön ist, um wahr zu sein. Und zwar ist der so ein Rugby-King in der Schule und hängt mit so sehr problematischen Jungs ab am Anfang. Und Charlie Spring, der schwule Hauptcharakter aus der Serie, verliebt sich natürlich in ihn. Und es wirkt so super hoffnungslos. Man denkt sich ja, okay, dieser Rugby-Spieler aus genau dieser Ecke, aus genau diesem Freundeskreis, der muss hetero sein. Es gibt keinen Weg, dass der Charlie Spring auch gut findet. Und tatsächlich nähern sich die beiden aber an.
Ja, und dann wird es eine richtig cute Romanze.
Es wird eine richtig cute Romanze und Nick Nelson schafft es einfach, sehr gesund, sehr supportive und sehr gut kommuniziert, alles Mögliche zu navigieren.
Ich will auch gerne so kommunizieren können.
Es war schon ein bisschen zu schön. Es war schon so ein bisschen zu sehr heile Welt, aber ich habe es geliebt.
Ja, auch weil er wirklich sehr, sehr klar für sich rausfindet, dass er bi ist und nicht schwul, aber dass er das ist und auch sehr zu steht und das auch gegenüber anderen Menschen dann auch so äußert, als er sich dann langsam traut, auch nur seinen engsten Vertrauten. Das stimmt, das ist sehr schön.
Und er kriegt immer wieder die Chance, in diese ganzen Tropes reinzuspielen. Er hat so eine Freundin, die sich ganz doll an ihn ranmacht, die ihn auf ein Date einlädt. Stimmt. Und er könnte einfach ja sagen und dem aus dem Weg gehen und einfach auch was mit ihr haben. Das ist auch eine ganz süße Maus. Und es gibt viele Optionen, wo er einfach leise sein könnte, wenn seine Freunde so super problematische Sachen sagen. Und er könnte sich einfach hinter seiner scheinbar Heterosexualität verstecken. Was er aber macht, er stellt sich da immer wieder hin und macht seinen Mund auf, auch für schwule Männer. Er rückt immer wieder gerade, dass er bi ist und nicht schwul, als er sein Coming Out hatte. Er redet mit Charlie viel darüber, wie er sich gerade fühlt, wie bereit er ist für das Outing. Er nimmt sehr ernst, dass es Charlie eigentlich schon ein bisschen wichtig ist, dass er sich irgendwann outet, damit die beiden offen zusammen sein können. Also an den Punkten, wo es bei Eric und Adam gescheitert ist, funktioniert es bei den beiden.
Und bei ihm ist es auch nicht dieser Trope von wegen hypersexualisierte, dämonische Person, sondern es ist Nick Nelson ist einfach auch ein sehr ehrlicher Charakter und ein sehr sozialer Charakter. Also er ist sehr liebevoll zu all seinen Menschen und den Menschen um sich und widerspricht sehr diesem Trope, den wir eben besprochen haben. Aber es ist trotzdem kein Scherenschnitt, sondern ist eben eine sehr komplexe Person, auch wenn es teilweise wirklich ein bisschen zu gut ist, um wahr zu sein.
Ja, dazu muss man auch sagen, so schön das auch ist, er kann halt auch nur die Dinge so repräsentieren, die er repräsentieren kann. Ihm geht's finanziell gut, er ist nicht behindert, er ist weiß, er ist cis. Also so seine Bisexualität ist auch so das Einzige, wo er irgendwie strukturell benachteiligt ist. Gut, seine Mutter ist alleinerziehend, aber sein Vater verdient gut Geld. Also das ist auch schon so das eine Thema an diesem sonst so sehr privilegierten Charakter.
Auch nicht gerade die Repräsentation, die wir gerne hätten.
Genau, das ist natürlich ein bisschen schade, aber beides sind zumindest bisexuelle Männer auch, was ich auch gut finde, weil ich glaube, diese Unsichtbarkeit von bisexuellen Männern ist nochmal auf einem ganz anderen Level als jetzt bei bisexuellen Frauen. Von bisexuellen, nicht binären, trans, agender, Interpersonen brauchen wir gar nicht erst anfangen.
Genau, ich finde es spannend, wir haben jetzt viel über Repräsentation in Filmen gesprochen. Für mich war das, als ich jünger war, irgendwie in meinem inneren Coming-out-Prozess nicht so, hat es nicht so eine große Rolle gespielt. Ich war einfach nie so viele Serien geguckt. Aber ich weiß noch, dass für mich das Musikvideo von Addicted to You von Avicii, ich weiß nicht, ob irgendwer das auch geguckt hat, 2013, da küssen sich zwei feminine, weiblich gelesene Personen und überfallen so eine Bar und eine Bank. Das fand ich richtig cool. Und ich habe das Gefühl, für mich war auch so, ist auch heute Popmusik total der wichtige Repräsentationsfaktor. Also, dass Billie Eilish jetzt Lunch veröffentlicht hat, was so sehr explizite lesbische Texte hat, die vorher aber auch einen Mann gedatet hat, oder Ashniko, die auch bisexuell ist oder pansexuell ist, oder Doechii, die sich so sehr laut äußert. Das gibt mir schon sehr viel Leben, einfach diese Songs zu hören, die explizit queere Texte haben. Da fühle ich mich richtig krass repräsentiert. Deswegen dachte ich, gucke ich auch mal so ein bisschen in die Geschichte. Weil ich fand es spannend, dass es schon in den 1930ern mit Marlene Dietrich eigentlich auch schon Popstars gab, die irgendwie offen bisexuell war. Marlene Dietrich hat viel mit Geschlechtsausdrücken gespielt und hat auch in einem Film 1930 eine Frau geküsst. Das war auch voll der Skandal damals. Sogar im Smoking, also richtig hot. Gab es schon damals, aber natürlich auch recht stigmatisiert. Das sieht man auch an Popstars, die danach folgen. Zum Beispiel Freddie Mercury oder David Bowie waren beide wahrscheinlich bi, aber haben sich nie so geoutet, haben das in Interviews dann teilweise gesagt, oder also David Bowie hat sich als bisexuell geoutet, hat das aber wieder revidiert und gesagt, es war ein großer Fehler. Und das finde ich irgendwie auch so schade, dass es die Menschen gab, aber die Menschen sich lange Zeit nicht so äußern konnten. War natürlich auch während der AIDS-Pandemie, da war, glaube ich, generell Queersein auch nochmal schwieriger als heute. Genau, aber heute finde ich es halt irgendwie voll schön, dass viele Popstars einfach offen dazu stehen, auch wenn es, glaube ich, nicht so einfach ist, in der Öffentlichkeit dazu zu stehen. Dass Billie Eilish zum Beispiel eingeräumt hat, dass sie auch auf Frauen steht, aber damit auch nicht happy war. Sie inzwischen auch sagt, dass sie das bereut, dass sie nie wieder offen über ihre Sexualität sprechen wird, weil ich glaube, einfach viele Medien sich darüber dann nur darüber berichten und das Einzige ist, was im Vordergrund steht, auch wenn es ja eigentlich um die Kunst bzw. die Musik geht. Besonders cool finde ich auch Doechii, die gerade sehr für ihre Bisexualität einsteht, aber auch die ihres Ex-Freundes, der sie mit einem Mann betrogen hat, aber sie auch sagt, hey, ich bin bi, ich kann nicht judgen, wenn Männer bi sind, und das so sehr klar verteidigt, dass sowohl Bisexualität bei Männern als auch bei Frauen richtig und wichtig ist. Finde ich richtig, richtig cool, dass es die Menschen gibt, die jetzt einfach wirklich für die Community einstehen und laut sind und für die Rechte einstehen und für die Sichtbarkeit. Auch wenn es natürlich ist, wie bei Kit Connor, dem Schauspieler von Nick Nelson, dass Leute inzwischen auch einfach zu Coming-outs gezwungen werden, weil sie sonst des Queerbaitings beschuldigt werden.
Ja, das ist einfach so traurig gewesen. Also dieser Schauspieler war 18, als er sich outen musste. Der hat dann auch so einen sehr sarkastischen Post gemacht, wo er meinte, ihr habt die Serie nicht geguckt, ihr zwingt gerade einen 18-Jährigen sich zu outen, weil er halt dafür angefeindet wurde, dass es hieß, warum spielt ein heterosexueller Mann einen bisexuellen Charakter? Ja. Und er ist aber gar nicht hetero.
Aber das ist natürlich immer eine schwierige Frage, wenn Leute in der Öffentlichkeit stehen. Haben sie auch eine Verantwortung und eine Möglichkeit dafür einzustehen, Sichtbarkeit zu generieren, aber Leute zu zwingen, ist ja auch nicht der Sinn der Sache.
Es zeigt aber auch, dass Menschen einfach einen großen Drang danach haben, explizit bisexuelle Personen der Öffentlichkeit zu sehen, weil Erasure, also zu Deutsch Bi-Unsichtbarkeit oder Auslöschung, ist ein Ding.
Wir haben auch eine Studie gefunden zu diesem Gefühl der Unsichtbarkeit. Da geben über 500 Personen an, dass sie sich nie, selten oder nur manchmal repräsentiert fühlen. Also 95% sagen, dass sie sich nicht genügend repräsentiert fühlen. Und das sowohl in hetero als auch in queeren Orten. Das fand ich schon sehr krass, dass es so eine große Anzahl ist. Diese Unsichtbarmachung funktioniert auch nach einem patriarchalen Muster. Bi-Frauen wird oft zugeschrieben, dass sie hetero sind, und Bi-Männern wird oft zugeschrieben, dass sie schwul sind. Also es wird immer nur die Anziehung zu Männern irgendwie ernst genommen. Das fand ich irgendwie auch nochmal sehr spannend.
Aber diese Unsichtbarmachung, die kann man ja noch ein bisschen tiefer zurückverfolgen, oder? Woher kommt die so auf einer theoretischen Ebene?
Genau, also man kann das, glaube ich, einmal erstmal ganz klar durch gesellschaftliche Normen erklären. Unsere Gesellschaft ist einfach eine monogame Gesellschaft. Also es ist normal, dass man eine Person datet und es ist auch eine monosexuelle Gesellschaft. Das heißt, es ist normal, dass man eine sexuelle Orientierung auf nur ein Geschlecht hat. Das sind einfach die Normen in unserer Gesellschaft und die machen Bisexuelle einfach sehr unsichtbar. Aber ich finde es auch spannend, sich da ein bisschen die Queer Theory anzugucken, die ich in meinem Studium sehr, sehr lieben gelernt habe. Die gucken sich zwar Bisexualität auch gar nicht an, was auch spannend ist, weil das, glaube ich, viele Anliegen der Queer Theory eigentlich unterstützen würde. Also das Auflösen zum Beispiel von Geschlechterbinarität kann man sehr gut anhand von Bisexualität machen. Aber ich finde, sie kann trotzdem helfen, um Erklärungen für die Unsichtbarkeit zu finden. Ich werde hier jetzt mal einen kleinen theoretischen Exkurs machen, aber ich werde es sehr, sehr low-key halten. Also bleibt dran. Foucault hat zum Beispiel untersucht, wie wir über Dinge reden, Identitäten erzeugt werden und dadurch politisches Handeln entsteht. Also zum Beispiel wird im Westen über Sexualität viel durch eine medizinische Linse gesprochen. Also zum Beispiel irgendwie der Homosexuelle als Kranker, der von der Norm abweicht. Und das ist genau das Beispiel, an dem er sich abarbeitet und sagt, dadurch wird Homosexualität zu so einer Spezies und gibt den Homosexuellen, das ist ein Bild, eine Identität, die in der Medizin beschrieben wird und aufgrund dessen aber auch kann erst entstehen, dass Menschen sich dagegen politisch auflehnen und sagen, das stimmt so nicht oder wir wollen nicht benachteiligt werden. Wie wir schon gehört haben vorhin, war Bisexualität immer als Phase beschrieben. Also es wurde nie beschrieben als diese eigenständige Identität, sondern es wurde immer nur beschrieben als eine Zwischenphase, aus der man sich dann irgendwann emanzipiert. Und das, finde ich, macht schon sehr, sehr klar, dass es eben, weil es auch im medizinischen Diskurs unsichtbar war, auch schwieriger war, sich da als Bisexuelle zusammenzufinden und sich dagegen politisch aufzulehnen. Und wenn man jetzt sich nochmal Butler anguckt, die beschreibt die heterosexuelle Matrix, kann man das, finde ich, auch gut darauf anwenden. Und zwar geht es in der heterosexuellen Matrix darum, dass das eigene Geschlecht auch mit der sexuellen Orientierung zu tun hat oder mit dem Begehren. Butler sagt, dass ein Teil von Geschlecht ist, wen du begehrst. Also ein Mann zum Beispiel ist ein Mann, weil er einen Penis hat, weil er einen männlichen Geschlechtsausdruck hat und weil er eine Frau begehrt.
Eieiei.
Dieses heterosexuelle Begehren ist also Teil von deiner Männlichkeit oder andersrum von deiner Weiblichkeit in diesem binären Geschlechtssystem. Aber wenn du bisexuell bist, funktioniert das Ganze nicht mehr. Wenn du bisexuell bist, dann kannst du nicht mehr den Geschlechtsausdruck zusammen mit dem Begehren denken, weil das wechselt ja immer, das Begehren. Andererseits bei lesbischen Frauen zum Beispiel wird sich dann die Lesbe als männlichere Frau vorgestellt, um wieder den Geschlechtsausdruck zum Begehren zu matchen. Ich glaube, das kennt man auch so, dieses Stigma.
Ja, unangenehm.
Genau, aber bei bisexuellen Personen funktioniert das halt nicht. Mhm. Bei bisexuellen Personen kannst du es nicht zusammendenken, weil dann würde sich der Geschlechtsausdruck ja immer ändern mit den PartnerInnen. Und deswegen ist es einfach so schwer, also im Westen, im westlichen Denksystem, sich Bisexualität vorzustellen, weil es einfach gegen viele Dinge geht, die sich vorgestellt werden, wie Sexualität und wie Geschlecht funktioniert. Und ich finde, das wird nochmal sehr deutlich dadurch. Und ich finde es auch spannend, weil dieses Fehlen von dem darüber nachdenken, was Bisexualität ist oder die fehlende Möglichkeit, sich vorzustellen, was Bisexualität ist, die trifft natürlich auch Bisexuelle. Ne? Ich merke es bei mir immer, wie ich anderen Bisexuellen bestimmte Erfahrungen aufschreibe und bin immer so, wenn jetzt irgendwelche bisexuellen Freundinnen von mir plötzlich hetero daten, bin ich so, oh, we lost one. Mm. Was ja gar nicht stimmt. Aber ich finde, da sieht man auch sehr, dass es sich eben auch sehr internalisiert, wenn man anderen bisexuellen Personen ihr Bisein auch oft nicht gönnt. Mhm. Das ist schon sehr schade.
Das sind jetzt ja auch alles eher traurige Fakten über uns und unser Dasein als bisexual.
Ja.
Ich habe mir überlegt, was waren denn Momente in deinem Leben, wo du so eine Euphorie hattest, so eine bisexual Euphoria, wo du dich richtig gesehen gefühlt hast in deiner Bisexualität?
Ja, das ist voll süß. Ich glaube, ich habe es ja schon gesagt, meine Pop-Obsession. Can't shut up about it. Ich liebe meine bisexuellen Pop-Queens. Aber für mich ist auch Polydaten ein sehr großer Euphorie-Moment. Ich finde es sehr, sehr schön. Es gibt mir sehr, sehr viel, wenn ich mehrere Menschen date und das gut funktioniert und es allen gut geht. Habe ich das Gefühl, ich kann meine Bisexualität sehr, sehr, sehr schön ausleben. Und leider spiele ich damit jetzt ein Klischee irgendwie mit rein, dass bisexuelle Menschen nicht monogam sein können. Aber ich glaube, ich muss das auch nicht wollen müssen. Also ich glaube, es ist auch voll okay zu sagen, für mich passt das so einfach gut. Und ich glaube, ich muss das auch nicht für immer, aber für mich funktioniert es gerade so voll. Und ich finde es sehr, sehr schön, mehrere Menschen daten zu können und ja, mich so auszuleben. Bei dir, Nele?
Bei mir war es, glaube ich, als ich jemanden gedatet habe, das war auch ein queerer Mann. Ich weiß gar nicht genau, unter welchem Label der sich jetzt definiert, aber auf jeden Fall nicht straight. Und wir waren zusammen auf einem Pride-Event und ich hatte vorher so ein bisschen Angst, dass wenn ich mit einem Mann zu Pride gehe, ich mich fehl am Platz fühle.
Ja, das klassische Bring your heterosexual boyfriend to Pride.
Ja, 100%, weil sonst bin ich auf Pride gewesen mit anderen Queers oder halt mit, wir waren da mit einer Bekannten noch. Und irgendwann auf Pride haben wir uns geküsst und wir waren so sehr entspannt. Wir haben jetzt nicht Leuten gesagt, dass wir uns so krass daten. Und sie war verwirrt von unserem Kuss. Sie dachte, ach, ich dachte, du seist ihr schwuler bester Freund. Und irgendwie an dem Tag habe ich mich so richtig, ja genau, in dieser, ich glaube damals habe ich mich pansexuell genannt oder wie auch immer, in meiner Queerness gesehen gefühlt.
Ja, schön. Aber auch schön, wenn man PartnerInnen hat, die selber auch nicht monosexuell sind, also die auch auf mehrere Geschlechter stehen, oder?
Ja, voll.
Ja, das hatte ich nämlich noch gar nicht.
Ja, ich auch gar nicht so oft, aber da war das echt toll.
Das klingt richtig sweet.
Ja, also unsere Tipps, datet bloß nicht monogam und sucht euch Menschen, die genauso bei sind wie ihr selbst. Und trotzdem, bisexuell an sich zu sagen, löst in mir tatsächlich immer noch so ein kleines Unbehagen aus.
Ich finde das richtig spannend. Jetzt in Vorbereitung, also in den Tagen vor diesem Podcast, habe ich Leuten erzählt, dass ich mich sehr darauf freue und diese Podcast-Aufnahme. Und dann haben mich Menschen gefragt, worum geht's denn? Und dann habe ich gesagt, ja, um Bisexualität. Und dann habe ich immer gedacht, das klingt jetzt, als würde ich über ein total irrelevantes Thema reden.
Ja, und ich merke auch, meine Stimme wird immer so ein bisschen leiser, wenn ich sage, ah, bisexuell. Ich versuche das immer so ein bisschen runterzuschlucken, weil bei mir, jetzt so ganz subjektiv, meine Assoziationskette. Bisexuell hat für mich den Beigeschmack von sowas oldschool, so white trash, irgendwie so.
Man ist eigentlich hetero, aber man will es irgendwie, man will so ein bisschen interessant sein.
Ja, so, das gibt
experimentieren.
Mir, ja, das gibt mir die Idee von so schlanken, blonden Frauen, die auf einer Party mit ihrer Freundin rummachen.
Ja. Es wirkt gar nicht ernst.
Ja, also all das Negative, was man darüber sagt, habe ich voll internalisiert. Außerdem weiß ich, dass in der breiten Masse immer noch der Gedanke herrscht, bi heißt zwei, heißt transfeindlich und das will ich auf gar keinen Fall sein und das entspricht auch nicht meinem Datingverhalten.
Voll, 100%.
Und deswegen habe ich diesen Begriff echt aus meinem Vokabular gestrichen. Ziemlich lange und habe queer benutzt. Ich habe auch, wenn ich irgendwo angekündigt werde und Sexualität eine Rolle spielt, dann steht da oft, ist eine queere Künstlerin oder so.
Weil Nele legt auch auf.
Genau, wenn ich auf Veranstaltungen spiele, die dann auch zum Beispiel was mit Pride zu tun haben oder wo ich einfach Sichtbarkeit schaffen will, steht da oft, ist eine queere deutsch-türkische DJ aus Hannover. Irgendwie ist mir das alles wichtig.
Ja.
Da steht auf gar keinen Fall, ist eine Bisexuelle, weil ich das irgendwie nicht so fühle, weil queer gibt mir hingegen eher so was Radikales, auch was Politisches. Es gibt mir irgendwie mehr Spielraum. Es ist viel moderner. Es ist irgendwie mit positiven Assoziationen bei mir im Kopf verbunden.
Wird auch so viel für Veranstaltungen benutzt gerade, ne?
Ja, es wird gerade ganz viel benutzt. Also queer begegnet einem ja an jeder Ecke. Alles und jeder ist jetzt irgendwie queer. Und alle Veranstaltungen sind irgendwie für Queers. Und ich glaube, es ist aber richtig wichtig, dass wir die beiden Begriffe nochmal ausdifferenziert angucken.
Genau, wir dachten, wir definieren nochmal, was heißt denn eigentlich queer? Weil das, glaube ich, viele Leute gar nicht so ganz genau wissen. Es wird viel benutzt gerade und viele Leute wissen gar nicht, woher es kommt oder was es für verschiedene Bedeutungen hat. Es gibt nämlich sehr verschiedene Bedeutungen. Es ist auch sehr umstritten, was es heißt, weil die Idee von Queerness ist auch, sich einer Definition zu entziehen. Besonders auch in der Queer Theory, meinem großen passionate akademischen Feld. Das ist die Idee, sich nicht definieren zu lassen und eben diese Fluidität zu embracen. Das macht es natürlich nicht einfacher. Aber wenn man sich ein bisschen auch historisch anguckt, ich komme hier wieder mit der Geschichtslesson, war das eine abwertende Bezeichnung für Homosexualität oder für Weiblichkeit, besonders bei schwulen Männern, besonders in Großbritannien. Und wird jetzt aber inzwischen sehr viel als Oberbegriff für LGBTQ-Individuen benutzt. Das habe ich heute auch öfter mal gemacht. Können wir auch diskutieren, ob das gut ist. Wird auch benutzt als Identitätskategorie, die sich diesem Identitätsdruck entzieht. Also Leute, die sagen, also ich bin nicht hetero und ich bin auch nicht cis, aber ich will das nicht konkreter labeln, nennen sich oft auch einfach queer. Es wird aber auch benutzt, und darüber wollen wir heute jetzt noch besonders sprechen, jetzt zum Schluss, wird als anti-assimilatorische Politik benutzt. Was heißt das? Es bedeutet einfach, dass es eine radikale gesamtgesellschaftliche Kritik ist. Also es geht nicht nur darum zu sagen, oh, ich hier für mein Leben will so ein bisschen Veränderung haben. Wir wollen auch ein Beispiel dafür, wäre ein Gegenbeispiel von homophilen Bewegungen. Das gab es in der Vergangenheit, wo man zum Beispiel sagt, hey, wir wollen, dass Institutionen wie die Ehe oder das Militär, dass die für uns geöffnet werden. Das wäre zum Beispiel so eine homosexuelle Aktivismus. Aber queere Politik will wirklich das verändern und die kritisieren die Systeme, die kritisieren die Institutionen. Die Idee ist, dass man sagt, wir kritisieren die Zweigeschlechterordnung, wir wollen, dass die aufgelöst wird. Wir wollen, dass das nicht als natürlich angesehen wird, dass es zwei Geschlechter gibt. Hinterfragt, dass das Begehren nur homo, hetero oder bisexuell sein kann, sondern eben auch, das durchdringt diese Kategorien und kritisiert eben soziale Institutionen wie zum Beispiel die Ehe oder ökonomische Verhältnisse, zum Beispiel, dass die Ehe und die Kernfamilie klassischerweise einem Einkommen vom hetero Mann, dass das so im Mittelpunkt unserer Gesellschaft und der Wirtschaft steht und macht auch darauf aufmerksam, dass eben Geschlecht und Sexualität mit anderen Achsen der Diskriminierung verwoben sind, zum Beispiel mit Rassismus, Ableismus oder Klassismus zum Beispiel. Also es ist eine viel umfassendere Kritik, als nur zu sagen, oh, ich persönlich passe nicht in diese gesellschaftlichen Verhältnisse, sondern sagt, wir wollen diese gesellschaftlichen Verhältnisse verändern. Deswegen hat es eine ganz andere Implikation, sich queer zu nennen, als sich bisexuell zu nennen oder lesbisch oder schwul. Viele Leute benutzen dieses Label queer unbedacht, finden wir. Weil es gibt Leute, die in ihrer Hetero-Beziehung sind und sich bisexuell nennen und ab und zu mal mit einer Freundin knutschen, was auch völlig okay ist. und sich queer nennen, aber sich nicht für die Community einsetzen, nicht für Menschen einsetzen, die materiell deutlich, deutlich schlechter gestellt sind als sie. Menschen, die auf der Straße Gewalt erfahren, die in wirtschaftlich prekären Verhältnissen leben, weil sie beide nicht gut verdienen, weil sie beide lesbische PartnerInnen sind zum Beispiel. Und das ist einfach dann schade, wenn Leute sich queer nennen, obwohl sie politisch nicht queer sind.
Ja, und da muss man auch, wir haben jetzt natürlich auch viel über unsere Probleme als Bisexual Babes gesprochen, was man aber nicht aberkennen darf. Es gehen auch gewisse Privilegien damit einher.
Genau.
Sei es die Chance darauf, dass es ja trotzdem noch passieren kann, dass man sich zum Beispiel jetzt als Cis-Frau in einen Cis-Mann verliebt, trotz Bisexualität und dann einfach biologische Kinder machen kann, wenn man es kann. Aber es gibt natürlich gewisse Privilegien, die uns vorbehalten sind, weil in gewissen Situationen wir natürlich nicht als queer oder Teil von dieser nicht-hetero-Community gelesen werden.
Also man kann auch passen einfach und sich dann quasi Diskriminierungsformen entziehen, ja.
Natürlich nicht alle bisexuellen Menschen. Es gibt ja auch genauso Bisexuals, die zum Beispiel als Lesben gelesen werden, ganz, ganz viele Frauen daten und trotzdem aber noch bisexuell sind. Also das ist ja wieder ein großes Spektrum. Aber ich kann auch verstehen, dass dann zum Beispiel aus der Community selber gesagt wird, ja, ist jetzt irgendwie problematisch, wenn jetzt so eine bisexuelle Maus mit ihrem Boyfriend daherkommt und irgendwie so gar nichts, just speak up. Und dass man irgendwie guckt, wo ist die Linie zwischen den Dingen, die natürlich für uns schwierig sind und uns die auch nicht absprechen. Natürlich gibt es Probleme, die sehr explizit auf Bisexuals zutreffen, aber trotzdem auch immer wieder sehen, aber wo liegen unsere Privilegien? Und wenn wir dann unbedingt uns queer nennen möchten, was machen wir dann aber auch, um wirklich queer zu sein und nicht halt einfach bi?
Voll. Und ich finde aber, hier muss man auch nochmal sagen, natürlich ist es für eine bisexuelle Person nicht das gleiche, hetero genannt zu werden, wie für eine heterosexuelle Person. Mhm. Also auch bisexuelle Menschen in Hetero-Beziehungen, die viele Privilegien genießen, erfahren trotzdem noch dieses Gefühl von Bi-Erasure. Also wenn man zum Beispiel als bisexuelle Person in einem sehr straighten Freundeskreis sein kann, kann auch belastend sein. Ist natürlich eine andere Belastung als zum Beispiel Transpersonen, die gerade in sehr, sehr vielen Ländern, von der Türkei bis in die USA, unter krassem politischen Beschuss sind und die auch wirtschaftlich unter halt auch was Gewalterfahrung angeht, andere Erfahrungen haben. Es geht jetzt hier nicht nur um eine kulturelle Repräsentationspolitik, die irgendwie nicht reicht für Bisexuelle. Also natürlich ist die Repräsentation in Serien enttäuschend. Es gibt sehr viele Stigma über bisexuelle Personen. Wir werden oft nicht ernst genommen. Aber ich finde es wichtig zu erwähnen, dass bisexuelle Frauen mehr Gewalt erfahren als hetero- und homosexuellen Frauen in Beziehungen. Da geht es besonders um Partnerschaftsgewalt und um sexualisierte Gewalt. Bi-Männer erfahren auch ähnlich hohe sexualisierte Gewalt wie schwule Männer, also mehr als hetero Männer. Das ist eine Studie aus den USA, auf die ich mich jetzt beziehe, von 2016-17. Ist jetzt keine aktuellste Zahl, aber ich habe da auch noch eine andere Deutschstudie reingelesen, die zu ähnlichen Ergebnissen kommt. Und ich glaube, das ist eine Sache, dass diese gesellschaftlichen Stigma dazu führen, dass bisexuelle Personen zum Beispiel ein schlechteres Beratungsangebot wahrnehmen können, weil sie entweder hetero wahrgenommen werden und sich vielleicht selber nicht outen wollen oder dieses Outing auch als Druckmittel benutzt werden kann durch PartnerInnen. Und ich glaube, dass es ein Punkt ist, über den sehr viele Menschen noch überhaupt nicht sprechen, überhaupt nichts wissen. Aber trotzdem auch diesen Appell, den wir jetzt auch gerade nochmal sagen, Queerness nicht politisch auszuhöhlen und sich zu erinnern, was queer bedeutet. Dass es bedeutet, dass wir solidarisch sind miteinander, dass wir kämpfen zusammen für eine Welt, die anders aussieht als die jetzt gerade. Dass wir die Institutionen verändern müssen, damit es für viele Menschen besser wird und dass Solidarität in alle Richtungen gehen muss in der Community. Ich finde es trotzdem wichtig, bisexuell zu sagen, weil wir haben Struggles, die sehr unsichtbar sind. Sehr, sehr viele Menschen wissen nichts darüber, wie schwierig ist es, bisexuell zu sein? Natürlich ist es so, dass viele Bisexuelle trotzdem sicher sind auf der Straße in vielen Situationen. Es gibt Menschen, die eine andere Betroffenheit von Gewalt und von wirtschaftlicher Prekarität haben. Trotzdem habe ich das Gefühl, diese Struggles der Unsichtbarkeit sind vielen Leuten nicht bewusst. Und deswegen werde ich mich doch öfter nochmal bisexuell nennen, auch wenn es sich komisch und trashy anfühlt. Weil ich finde es wichtig. So, wir müssen auch sichtbar sein als bisexuelle Person.
Mike, ich finde es richtig schön, das zu hören. Ich für meinen Teil muss, glaube ich, noch ein bisschen weiter suchen. Ich glaube, ich will den Begriff auch mehr benutzen, aber neben anderen Begriffen wie queer. Ich glaube aber auch, ich bin vielleicht auch nicht ganz so gefestigt. Ich sage nicht, dass es eine Phase ist, aber ich merke für mich, dass das Sexualität noch sehr offen und vage. Deswegen sehe ich auch durch meine politische Meinung queer als einen ganz guten Begriff für mich.
Yes.
Aber danke, da hast du mich auf jeden Fall gerade mit inspiriert.
Danke fürs Gespräch, Nele. Ich fand es ganz toll.
Genau so. Und wir hören uns bei der nächsten Pissi-Folge.
Tschüss.
Liebe Hörenden, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir freuen uns, wenn ihr unser unabhängiges Magazin mit einem Abo unterstützt, aber auch, wenn ihr uns bewertet und Feedback gebt und ein Herz oder ein Like oder je nachdem, wo ihr das gerade hört, ein Kommentar da lasst. Bis bald. Psst.
Der Pissi-Podcast ist eine Produktion des Missy-Magazins.